Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Dräger.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen von meinem heutigen Gast. Hörte ich in Nairobi, in der Hauptstadt Kenias, Journalisten, Kolleginnen sprechen. Es gibt da diese freie Journalistin aus Deutschland, die schwerpunktmäßig aus Afrika berichtet. Manchmal, wenn nötig, dann verkleidet sie sich auch als Mann und ist so mit ihrem Motorrad auch in wirklich gefährlichen Gebieten Afrikas unterwegs. Ich kannte sie, wie Sie vielleicht auch, von ihren vielen Reportagen, Analysen und Berichten, auch hier aus dem Deutschlandradio und freue mich, dass unsere Wege sich vor etwa 10 Jahren kreuzten und dass sie heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Bettina Rühl. Hallo.
Hallo.
Du bist uns aus deiner zweiten Heimat, kann man sagen, Köln, nach Berlin zugeschaltet. Das mit dieser verkleideten Motorradfahrerin stimmt nur so halb, kann man sagen, nicht so ganz. Vielleicht kannst du das mal aufklären. Du fährst privat gerne Motorrad, das stimmt, auch gerne in Afrika, wo du ja wohnst, in Kenia, in Nairobi. Aber wenn du beruflich unterwegs bist, machst du das nicht. Und wie ist das mit dem Verkleiden?
Genau, verkleidet war ich wirklich. Das war in Niger. Da fahren viele Menschen, das war in der Teneré-Wüste, da fahren andere Leute auch mit dem Motorrad hin. Ich trenne das tatsächlich ganz gerne, das Motorradfahren und das Arbeiten, weil das so ein bisschen unzuverlässig ist mit dem Motorradfahren, gerade im Sand, also in der Wüste, da gräbt man sich dann ein und solche lästigen Sachen, die ich dann bei der Arbeit nicht gebrauchen kann. Verkleidet habe ich mich als Mann, beziehungsweise ich habe halt die Männer-Tuareg-Kleidung angezogen. Bei den Tuareg haben ja eher die Männer die Gesichter verhüllt und nicht die Frauen, darum ging es mir. Wir waren da unterwegs, weil wir einen Konvoi von Drogenschmugglern, Kokainschmugglern treffen wollten. Und ich als weißer Mensch, da ging es jetzt gar nicht so darum, ob ich nun Mann oder Frau bin, aber eine Europäerin, das wollte ich möglichst nicht so auffällig sein lassen. Und daher die Verkleidung.
Also möglichst low-key, möglichst unerkannt einfach sich da bewegen können. Darum ging es.
Genau.
Wir haben beide einige Jahre gleichzeitig in Nairobi in Kenia gelebt. Du machst das seit 2011 immer noch und bereist den ganzen Kontinent für deine Recherchen und Berichte, für die du wirklich zahlreich ausgezeichnet worden bist. Unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Außenminister Heiko Maas hatte dich damals vor ein paar Jahren selbst vorgeschlagen. Überdurchschnittlich engagierte und bemerkenswerte Recherchearbeit in und Berichterstattung über Afrika. Was würdest du sagen, ist so fesselnd an diesem Kontinent, dass er dich so intensiv mit deinem Leben beschäftigt?
Naja, zum einen ändert sich der Kontinent ständig. Also ich bin seit Jahrzehnten da jetzt unterwegs, aber ich habe das Gefühl, ich bin immer wieder in einer neuen Region. Also als ich angefangen habe, da war die Zahl der Festnetzverbindungen in manchen Ländern, in Somalia gab es 2 Festnetzverbindungen und so weiter hin zu einem Kontinent, wo das Internet, das mobile Bezahlen allgegenwärtig ist. Also das zum einen, es wird mir nicht langweilig, weil sich die Verhältnisse ständig ändern. Und das andere sind tatsächlich die Menschen, die ich als sehr kreativ empfinde. Sie müssen auch kreativ sein, weil sie eben ständig vor Missgeschicken stehen und vor unvorhergesehenen Situationen und sich da irgendwie rauswurschteln müssen und Ideen haben müssen, wie sie jetzt ihren Alltag bewältigen oder von A nach B kommen. Und das gefällt mir sehr und ich finde, das gibt den Menschen häufig eine große Tiefe, weil sie halt mit vielen schwierigen Situationen konfrontiert sind. Und eine menschliche Größe auch häufig, das glaube ich, zieht mich am meisten an.
Mhm. Die Journalistin Bettina Rühl zu Gast bei Plus 1. Liebe Bettina, dein Weg in den Journalismus ist ein bisschen bemerkenswert insofern, als dass du eigentlich Kunstgeschichte studiert hattest. Und du hast mir mal gesagt, der Weg in den Journalismus war teilweise auch eigentlich ein soziales Experiment. Vielleicht kannst du das mal erklären.
Ja, ich habe während des Studiums festgestellt, dass es mir relativ schwer fällt, einfach Leute anzusprechen. Das hat mich gestört und ich habe überlegt, was könnte ich denn machen, um das zu lernen, also um gezwungen zu sein und dachte, da wäre Journalismus eigentlich die beste Methode. Und dann habe ich nach dem Studium, also dem Kunstgeschichtsstudium, das ich auch abgeschlossen habe, während des Studiums habe ich schon ein bisschen halt geschrieben, aber damals noch über Kunst, Galerienszene in Köln und hatte nach dem Studium das Gefühl, das ist der falsche Beruf für mich. weil es einerseits eine recht elitäre Veranstaltung war, so fand ich damals, oder aber die Arbeit in Archiven auch nicht das Richtige für mich war. Und habe dann gedacht, Journalismus zum Beispiel in Afrika wäre bodenständiger, hätte mir mit dem, wie ich damals dachte, wirklichen Leben zu tun. So fing das an.
Und eine der ersten wichtigen Reisen als Journalistin führte dich nach Algerien. Da hast du dir, wie du es eigentlich immer noch machst, richtig viel Zeit genommen, mehrere Wochen. Und es ging dir damals, Mitte, Ende der 90er war das, glaube ich, im Speziellen um die Situation der Frauen in einem schon länger instabilen Algerien, das unter anderem schwer unter islamistischem Terror litt. Wie war damals die Lage und was war das Ziel deiner Recherche?
Ja, es ging mir ursprünglich darum, die Haltung zum Islam im Westen mir zu erklären. Also damals war so eine erste Welle, das war 92, 93 von ja, Islamophobie im Westen. In Algerien hatte gerade ein radikaler, auch gewaltbereiter Islamismus an Raum gewonnen und zielte buchstäblich vor allem auf Intellektuelle, auf Frauen. Und die Angst in Deutschland, vor allem auch in Frankreich, vor diesem radikalen Islamismus war groß. Und meine ursprüngliche Idee war, ich will ein bisschen mehr erklären oder mir auch erstmal selber angucken, wo es herkommt. Also Algerien als ehemals französische Kolonie hat auch eine sehr brutale koloniale Erfahrung durch Frankreich durchlitten, sage ich an der Stelle. Und dann gab es eine Delegation von algerischen Frauen, die eingeladen worden war von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und die beklagten sich, dass die westlichen Medien, wenn überhaupt, über Algerien dann über das Militär oder die Islamisten berichten würden, aber nicht über die Gesellschaft, nicht über die Frauen. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Und ich dachte, das will ich versuchen, das will ich machen. Das war schwierig, weil ich damals sozusagen auf zweierlei Weise zur Zielgruppe der Islamisten gehörte. Ich war Frau und intellektuelle Journalistin. Insofern habe ich auch für die Vorbereitung ziemlich lange gebraucht, bis ich den Eindruck hatte, ich weiß, wie ich das anstellen kann. Meine Überlegung war, dass ich mit den Frauen sozusagen in den Untergrund oder die Frauen in den Untergrund begleite. Die Vorbereitungen haben schon 2 Jahre gedauert, bis ich irgendwie eine Vorstellung hatte. Ich war ja auch noch sehr unerfahren. Also es war tatsächlich eine meiner ersten Reisen. Und das mit dem Untergrund hat nicht so geklappt, weil kaum ich gelandet bin, die algerischen Sicherheitskräfte da waren und gesagt haben, Journalisten müssen in ein schwer gesichertes Hotel. Und dafür musste ich natürlich auch bezahlen für das Hotel.
Also du kommst am Flughafen an und wirst eigentlich von der Geheimpolizei einkassiert. Und genau. Die sagen, sie begleiten dich freundlicherweise, aber da gibt es auch keine Verhandlungsmöglichkeit.
Genau, also ich hatte die Wahl, ich reise gleich dann wieder aus mit dem nächsten Flug. Also bin ich eben in dieses Hotel gegangen. Aber der Kontakt zu den Frauen bestand. Es gab eine junge Algerierin, mit der ich mich damals, also die damals zugesagt hatte, im Vorfeld mir zu helfen, für mich zu übersetzen, Kontakte zu machen. Und so fing das an. Also ich habe die Frauen getroffen, viele Frauen, viele intellektuelle Frauen, die tatsächlich damals so verfolgt wurden, auch viele Kolleginnen, dass sie mit dem Gefühl eigentlich lebten, jeder Tag kann der letzte sein. Und diese Haltung weiterzumachen, trotzdem mit dem, was sie taten, als Journalistinnen weiter zu recherchieren, auch wirklich unter sehr schwierigen, gefährlichen Umständen zu recherchieren. Also da ging es dann eben auch oft um die Verwicklung möglicherweise des Militärs in die angeblich Bluttaten der Islamisten und so weiter. Das haben die Kolleginnen recherchiert. Und das war so eine Haltung von diesen Frauen, die mich damals schon sehr beeindruckt hat.
Und wie war das für dich, in dieser Situation zu sein? Also du bist dann in diesem Land, in dem ganz bestimmte Regeln gelten und dir fällt es schwer, da sozusagen auszuscheren und dir selber was zu überlegen, zu improvisieren. Und dann triffst du diese Frauen, die ja auch häufig von Gewalt betroffen waren oder sind, begleitet von der Staatsmacht, von der man nicht so richtig weiß, welche Rolle sie genau spielt, oder man weiß es vielleicht sogar. Wie kannst du in diesen Situationen agieren? Wie kannst du da nah an Menschen rankommen?
Ja, das war in der Tat sehr, sehr schwierig. Also das Schwierige war, überhaupt meine Nervosität auch im Griff zu haben. Also die Militärs, die deren Zustimmung ich jeweils brauchte oder auch wenn ich aus Algier rausfuhr, brauchte man ein Konvoi der Gendarmerie, also das waren dann viele schwere Militärfahrzeuge, die einen begleiten mussten. Es gab eine Region nicht sehr weit von Algier entfernt, vielleicht 100 Kilometer oder 80 Kilometer fing das an. Das hieß, das nannten auch die Algerier so Dreieck des Todes, weil da besonders viele Massaker verübt wurden. Und da wollte ich natürlich hin, um mit den Menschen zu reden, auch darüber zu reden, was ihre Vermutung war, wer die Überfälle verübt und so weiter. Und dafür brauchte ich eben diesen Konvoi. Und die haben die Abfahrt dann morgens, es war halt eine Tagestour hin und zurück, immer wahnsinnig rausgezögert. Und ich war wirklich gestresst, bis wir dann da waren. Also dass es nun womöglich gefährlich war oder nicht, das hat mich gar nicht so beschäftigt, wie einfach dieser Stress klappt. Das kommen die, wie lange lassen die mich da arbeiten? Und dann war es eben tatsächlich, also das erinnere ich als eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation, wenn ich dann da mit Frauen, mit Überlebenden gesprochen habe, auch Menschen, die Vergewaltigung überlebt hatten, und hatte dann diesen Militärtross bei mir, war selber gegenüber diesen Militärs irgendwie auch mich durchzusetzen, die schon oft versuchten, die Recherchen abzukürzen und zu sagen, so, jetzt fahren wir wieder nach Hause, und mich dann durchzusetzen und zu sagen, wir fahren jetzt keineswegs, also nicht nach Hause, aber ins Hotel, sondern ich mache noch weiter. Und dann in den Gesprächen mit den Frauen komplett die Haltung zu ändern, also nicht laut zu sein, nicht sich durchzusetzen, sondern zuzuhören und ruhig zu sein und im Zweifel. Also ich erinnere mich an eine Situation, dann kamen die Militärs rein oder mehrfach sogar rein und sagten, es wäre jetzt aber Zeit und wir müssten vor der Dunkelheit zurück und so weiter. Und nach links zu sagen, ich brauche jetzt noch eine halbe Stunde und Sie gehen vor die Tür, Sie haben hier nicht zuzuhören, was die Frauen zu erzählen haben. Und dann wieder eine ganz andere Haltung zu den Frauen einzunehmen, das war schwierig. Aber die Frauen haben, so schien es mir, Vertrauen gehabt. Die haben erzählt und es war jetzt ja auch nicht so häufig, dass jemand kam und sich interessiert hat und gesagt hat, was passiert euch? Und sich dann doch, wenn auch beschränkt durch die Umstände, aber etwas Zeit genommen hat, zuzuhören.
Du hast ja wirklich ganz viele sehr komplexe und auch gefährliche Situationen erlebt. In Sierra Leone mit Kindersoldaten, in Mali mit irgendwelchen Drogenbaronen. Du hast ganz viele Jahre in Somalia gearbeitet, wo es überhaupt einfach schwer war, reinzukommen, geschweige denn sich in irgendeiner Form zu bewegen. War das nicht einfach eine totale Radikalwachstumskur für deine Persönlichkeit? Weil also diese schwierigen, herausfordernden Situationen, in denen du da warst, das erlebt man ja nicht so alle Tage. Und du hattest ja vorher geschildert, dass es für dich eher schon auch herausfordernd war, sozusagen Kontakt aufzunehmen.
Ja, das war schwierig. Das habe ich vorher natürlich mir auch nicht so vorgestellt. Also gerade dieser Aspekt, dass man sich eben immer wieder so massiv durchsetzen muss, weil man sonst seine Geschichten einfach nicht machen kann. Also sich letztlich die Leute vom Hals halten muss, damit man seine Arbeit machen kann und immer wieder Grenzen ziehen. Das fand ich in der Tat schwierig, aber man lernt es dann. Und dann, also ich habe natürlich auch immer wieder Unterstützung gehabt und die sogenannten Fixer, also das sind Menschen, die uns helfen, die übersetzen, einerseits Sprachmittler sind, aber auch Kulturmittler. Die waren natürlich immer ganz entscheidend. Und zum Beispiel in Somalia, da habe ich eigentlich schon bei der ersten Reise, als ich da war, im Laufe der Jahre mich dann angefreundet mit demjenigen, der da für mich übersetzt hat, der Mitarbeiter war von der Hilfsorganisation. Aber das waren so Menschen, da sind dann auch ganz tiefe Bindungen von beiderseitigem Respekt entstanden. Und das war dann auch wieder unglaublich schön, einfach also zu merken, dass diese Leute, auch zum Beispiel eben dieser Somalier, dass der unglaublich loyal auch war und mir den Rücken frei gehalten hat, weil er auch unterstützen wollte tatsächlich, dass ich berichten konnte. Also das war schwierig und gleichzeitig es war machbar, weil mich Leute vor Ort unterstützt haben.
Bettina, du hast gerade von diesen Gefahren erzählt und Herausforderungen, vor denen du bei deiner Berichterstattung immer wieder stehst. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, es ist gut und super wichtig, dass es Menschen gibt, die genau diese Berichte machen. Aber warum hast du das so auf dich genommen?
Also das Faszinierende daran, war, in einer Welt zu sein, da wo eben unsere Strukturen alle nicht mehr existent sind oder jedenfalls auf den ersten und zweiten Blick nicht existent sind. Das heißt, es gab, als ich da angefangen habe zu arbeiten, keine staatlichen Strukturen zum Beispiel. Und das war auch meine erste Frage oder meine Hauptfrage über Jahre, wie schaffen es eigentlich die Menschen da zu leben? Wie lebt man, wenn es keinen Staat gibt? Also wenn sich niemand um die Schulbildung, also kein Staat jedenfalls, um die Schulbildung, um den Strom, um das Reparieren von Straßen und so weiter und so fort kümmert. Mhm. Und skurril war es dann tatsächlich manchmal auch, weil eben, ich habe ja eben schon erwähnt, dass es da einen somalischen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen gab, der noch unter dem alten Regime von Siad Barre, was dann gestürzt worden war, auch Fischereiminister war, glaube ich sogar, und viel in Italien und so weiter, enge Verbindungen auch hatte zu Europa und auch deshalb sehr interessiert war an europäischer Politik und auch deshalb, glaube ich, mich da so unterstützt hat. Und ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich dann mit einem auch der islamistischen Führungspersönlichkeiten damals schon sprechen wollte und wir haben mehr oder weniger eine Schnitzeljagd durch Mogadischu gemacht, also den Menschen, den ich treffen wollte. Der hat dann immer verschiedene Treffpunkte angegeben, offensichtlich um irgendwelche möglichen Leute abzuschütteln, die wir noch dann im Schlepptau hätten. Und als wir ihn dann getroffen haben, das war im Schlafzimmer seiner vierten Frau oder so, und die Frau, also er saß dann auf einem Bett, also vor einem Bett, und auf diesem Bett war so eine rosa bestickte Tagesdecke. Und das fand ich so absurd, zum Beispiel, also so eine Szene, also auf diesen Mann hatten die USA, die suchten den auch, und es war jemand, auf den ein hohes Kopfgeld ausgesetzt war, und dann sitzt er da in so einem Schlafzimmer vor so einer Tagesdecke und hat auch irgendwie keine Scham, mich da zu empfangen. Ich hatte ja dann auch Bewaffnete dabei und so, also die sollte ich zwar eigentlich draußen lassen, aber zwei oder so sind dann doch mitgekommen. Also eine völlig irre Situation, und die Frauen, was ich sagte, wurde ja dann auch immer übersetzt, und seine Frauen oder mehrere Frauen, die standen da hinter so einem Vorhang und haben sich das angehört, was ich gesagt habe, und nachdem ich meine Fragen gestellt hatte, hat er gefragt, ob er auch Fragen stellt, also ob mich auch was fragen darf und so weiter. Und er hat dann gefragt, ob ich Kinder hätte und was ich hier überhaupt mache und so weiter und so fort. Und delikate Situation. Ich dachte, jetzt ist vielleicht nicht so günstig, wenn ich da irgendwie feministische Reden schwinge. Aber ich habe dann gesagt, nee, ich hätte keine Kinder. Das wäre auch irgendwie ungünstig in solchen Situationen. Er möge sich vorstellen, ich hätte jetzt Kinder dabei. Das wäre nicht so vielleicht angesagt. Und irgendwie war dann meine Vorstellung, was die Frauen, die uns da zuhörten, das muss für die auch echt seltsam gewesen sein. Also solche Situationen, verrückte Situationen, wirklich im Sinne, dass sie aus der üblichen Erfahrungswelt sind. Das war schon auch immer interessant, oder auch, wenn ich irgendwo dann nach langen, aufwendigen Wegen irgendeinem abgelegenen Winkel in irgendeiner Hütte, in irgendeinem Interview sitze, da habe ich mich oft gefragt, Mensch, das ist ja irre, jetzt sitzt du da irgendwie am letzten Winkel und sprichst mit irgendwem über sein Leben. Also das war ja auch immer etwas, eben es hat mir Freude gemacht, tatsächlich neue Sachen zu erfahren und meine Bilder zurechtzurücken. Und dafür sind diese verrückten Situationen auch ganz gut. Sie stellen halt immer wieder in Frage, was man so im Kopf hat. Und das ja, das macht mir nach wie vor Freude, mich überraschen zu lassen.
Und der Eindruck mag jetzt entstanden sein, weil wir das ein bisschen so betont haben mit Kriegssituationen oder Krisensituationen. Du bist keine Kriegs- oder Krisenreporterin. Dich interessiert schon der Mensch und dessen Alltag bei deinen Recherchen.
Ja, unbedingt. Also ich würde mich nie als Kriegsreporterin oder Krisenreporterin beschreiben. Das ist überhaupt nicht zutreffend. Also mich interessieren die Strukturen dahinter, und Somalia sind natürlich Extremsituationen. Also sehr richtig und sehr gut, dass du darauf hingewiesen hast, dass ich bei weitem nicht nur in solchen Regionen unterwegs bin. Aber dass Menschen die Initiative ergreifen und etwas aufbauen, das ist etwas, was mich immer wieder interessiert, was ich immer wieder finde, was ich auch in Kenia zum Beispiel finde, wenn ich mich jetzt neuerdings mit den Folgen der Klimakrise beschäftige. Menschen, die dann zum Beispiel dafür kämpfen, für andere Strukturen in der Landwirtschaft aufzubauen und so. Also diese Haltung ist nicht nur darauf beschränkt, etwas wieder aufzubauen, wenn es ganz am Boden ist.
Du hattest mal sowas wie einen Aha-Moment auf einer deiner vielen Reisen, der für dich in besonderer Weise eine Brücke zwischen dem, was dich beruflich als Journalistin so beschäftigt und deiner eigenen familiären Geschichte hergestellt hat. Wo, in welchem Umfeld war das und was ging dir da durch den Kopf?
Ja, das war im Kongo, Demokratische Republik Kongo, in einem der vielen Flüchtlingslager, mehr oder weniger informellen Flüchtlingslager. Diese Lager sind häufig wirklich sehr, sehr groß. Also da leben viele tausend Menschen. Und ich bin aufgewachsen mit Geschichten auch aus dem Krieg. Also ich bin 65 geboren. Meine Mutter und ihre Familie sind aus dem Osten geflohen. Und was ich da im Kongo vor diesen Hütlein oder Zelten oder wie man diese Unterschlüpfe nennen will, stand, das war, dass mir auf einmal klar wurde, wie oft ich oder vielleicht viele Beobachter an diesen Menschen ja nur die Armut sehen. Und die Geschichte von meiner Familie war immer, also die Schwester meiner Oma, die war von einem Gutshof geflohen. Was mir da klar wurde, dass auch meine Familie dann irgendwann ja verarmt war, als Flüchtlinge nur noch wahrgenommen wurde, als Hungerleider wahrgenommen wurde, aber eigentlich in der Vorgeschichte halt sehr wohlhabend war und niemand mehr diesen Reichtum und diesen Wohlstand gesehen hat. Und dass ich dann bei dem Blick auf die Menschen in diesen Lagern dachte, ja, wer weiß, ich meine, die meisten werden, wenn auch jetzt nicht Gutshöfe oder so, aber funktionierende, strukturierte Leben gehabt haben, die werden ihr Auskommen gehabt haben, vielleicht eine kleine Hofstelle, Tiere und so weiter und so fort. Also der ganze Verlust, den wir ja in der Momentaufnahme des Notleidens nicht sehen, das war so diese Verbindung zwischen der eigenen Geschichte und der Situation der Aufnahme da in dem Lager, die mir da auf einmal klar wurde und ich dann so ein Stück auch nochmal Nachsicht hatte für meine Oma, die mir ständig diese Fluchtgeschichten erzählt hat, weil ich mir auch diese Not plötzlich besser vorstellen konnte, als ich diese Menschen da im Kongo sah in ihrer Not.
Wirst du mit all den Erfahrungen und Erlebnissen, die du da gesammelt hast, eigentlich, das ist jetzt eine komische Kategorie, aber ich sage es trotzdem mal so, weil ich glaube, man versteht, was gemeint ist, härter oder weicher?
Also ich würde sagen beides. Ich bin härter geworden, zum Beispiel gegen Behörden oder so. Also wenn ich zum Beispiel auch, mir fällt das überhaupt nicht mehr auf, aber wenn ich in Kenia mit Freunden unterwegs bin, sehen die dann, glaube ich, wenn irgendwie Polizei uns anhält oder solche Geschichten, sehen die plötzlich mich in einem Verhalten, was sie gar nicht kennen an mir und sind dann bei den ersten Malen immer
knallhart.
verblüfft, weil ich sonst, glaube ich, anders wirke und sie diese Seite nicht erwarten. Und gleichzeitig merke ich aber, dass in Gesprächen oder so mit Menschen, die mir dann ihre Geschichte erzählen, also da würde ich fast eher sagen, bin ich weicher geworden. Vielleicht, weil ein Stück mehr von diesem Stress weg ist, den ich anfangs geschildert habe. Also die Umstände sind eigentlich irgendwie immer schwierig. Meistens ist man in Zeitdruck. Also wenn man jetzt in solchen Regionen unterwegs ist, nicht wenn ich in Kenia unterwegs bin. Aber dass ich da mehr Ruhe habe und deshalb irgendwie noch mal im Moment genauer zuhören kann und das mehr sozusagen in mich einsackt, in dieser Situation, was die Leute mir eigentlich erzählen.
Plus eins. Die Antwort.
Bettina, es geht ums Ausmisten. Inwiefern kümmert dich das? Inwiefern ist das Thema bei dir?
Ja, im Moment auf verschiedenen Ebenen. Also ich räume ein Büro in Köln. In diesem Büro waren wir mit einer Bürogemeinschaft 27 Jahre.
Ui.
Du ahnst.
Ja, ich ahne.
Da hat sich was angesammelt. Also da muss ich wegschmeißen. Da ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil bestimmte Dinge, das sind dienstliche Dinge, Aber jetzt muss ich ja auch zum Beispiel in meiner Wohnung Platz schaffen für einiges, was aus dem Büro kommt. Das heißt, auch in der Wohnung muss etwas weg. Und was mich daran beschäftigt, ist dann die Frage, mancher Dinge bin ich dann auch überdrüssig. Aber ich habe im Leben auch schon Sachen zu früh weggeschmissen und habe dann bedauert, dass ich sie nicht mehr habe. Also wann bin ich einer Sache oder mehrerer Sachen nur kurzfristig überdrüssig oder wann ist es wirklich Zeit, die Geschichte mit diesem Objekt zu beenden?
Ein Beispiel war eine Winterjacke, hattest du mir mal erzählt. Alt, also heißt ja nichts, ne? Aber schon ein bisschen älter, tut's noch und jetzt aber die Frage, wie geht's weiter für die?
Genau, also ich glaube, diese Jacke, die werde ich behalten, die ist 20 Jahre alt, ist natürlich unmodern, aber das ist zum Beispiel so eine Frage. Mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass ich die schon praktisch ein halbes Leben lang habe und dachte so, muss ich die nicht eigentlich mal wegschmeißen? Weil ich kann ja nicht immer mit derselben Jacke durchs Leben laufen.
Ja, wobei, wenn man es lange genug im Schrank hängen lässt. Also wir haben deine Frage auf jeden Fall weitergegeben an Gunda Borgest. Sie hat ein Ratgeberbuch über Aussortieren und Aufräumen geschrieben, war hier auch selbst mal zu Gast bei Plus Eins. Leider hatte sie heute keine Zeit, aber sie hat uns Sprachnachrichten hier hinterlassen. Und ja, deine zentrale Frage haben wir genauso weitergereicht. Woran kann ich erkennen, dass meine Zeit mit einem Gegenstand abgelaufen ist? Also wie unterscheide ich jetzt einen zwischenzeitlichen Überdruss und wann ist es wirklich Zeit, was abzugeben?
Bei dieser Frage können wiederum Fragen helfen. Finde ich den Gegenstand noch schön zum Beispiel? Brauche ich ihn tatsächlich noch? Wichtig kann auch die Frage sein, habe ich mehrere Gegenstände der gleichen Art? Also beispielsweise, ich bringe mehrere Souvenirs von einer schönen Reise mit und stelle irgendwann fest, ja, es ist letztlich erinnern sie mich alle an das Gleiche, nämlich diese tollen Tage in Paris oder diesen schönen Strandurlaub am Meer. Und dann würde ich immer sagen, wählen Sie den Gegenstand, der für Sie die emotionalste Erinnerung beinhaltet. Also zum Beispiel einen Stein, den Sie am Strand gefunden haben und der Sie an den Moment erinnert, wo Sie dort mit einem lieben Menschen gesessen und ein Glas Wein getrunken haben oder einen Spaziergang gemacht haben. Das ist vielleicht viel emotionaler als das mitgebrachte Souvenir aus dem Souvenirgeschäft. Also da würde ich immer gucken, wo ist ja der emotionale Mehrwert, auch wenn das ein komisches Wort ist. Die Frage, die Frau Rühl stellt mit der Winterjacke. Ja, wenn diese Winterjacke toll ist, wenn sie sie wärmt, wenn sie schöne Erinnerungen verbinden mit dieser Winterjacke und wenn sie nicht noch 23 andere Winterjacken im Schrank haben, dann gäbe es eigentlich keinen Grund, diese Winterjacke loszulassen. Aber wenn sie ihnen eigentlich nicht mehr so richtig gefällt, nicht mehr so richtig passt, wenn sie möglicherweise defekt ist, sich nicht mehr reparieren lässt, wenn sie aus der Mode gekommen ist, wenn sie sagen, ja, sie erinnert mich zwar an bestimmte Zeiten, aber ehrlich gesagt, sie ist nicht wirklich wichtig mehr in meinem Leben. Dann trennen sie sich von ihr.
Du hast aber gesagt, die bleibt.
Ja, die bleibt. Das hat mich jetzt bestätigt, weil ich trage sie auch immer noch.
Du hast noch eine andere Nuss zu knacken. Ältere Fotos sind das. Finde ich ganz schwierig, weil die kommen ja nie wieder.
Das stimmt. Aber da habe ich tatsächlich jetzt in den letzten Tagen auch sehr viel aussortiert und habe aber einfach ein bisschen, wie der Ratschlag auch war, dann von so einzelne jeweils aus diesem ganzen Satz oder vielleicht auch aus dem Jahr behalten.
Okay. Wir haben Gunda Borgest auch nochmal gefragt, warum es uns manchmal schwerfällt oder eben leicht, uns von Dingen zu trennen und ob man dann so einfach sagen kann, na gut, dieses Gefühl ist schon der richtige Indikator dafür, die richtige Entscheidung zu treffen.
Je emotionaler man sich mit einem Gegenstand verbunden fühlt, desto schwerer ist es oft, sich von ihm zu trennen. Die Lieblingstasse der verstorbenen Großmutter, der erste Liebesbrief oder die Ballettschuhe, als man noch davon träumte, Tänzerin zu werden. Wichtig, zwingen Sie sich zu nichts, aber beantworten Sie die Fragen, die ich zu Beginn erwähnt hatte, nach bestem Wissen. Helfen kann darüber hinaus die Überlegung, wie fühlt sich die Vorstellung an, einen bestimmten Gegenstand nicht mehr zu besitzen. Aussagen wie, das kann ich noch mal gebrauchen oder das hat mal viel Geld gekostet oder das habe ich mal geschenkt bekommen. Diese Aussagen sind oft Ausreden. Also natürlich können Sie ein Geschenk, was Ihnen nicht gefällt, weiter verschenken. Denn der Akt des Schenkens ist das Eigentliche und nicht das Ding selber. Etwas, was mal viel Geld gekostet hat, können Sie weitergeben, können Sie spenden oder wenn es sehr viel Geld gekostet hat, auch versuchen zu verkaufen. Denn das Geld, was Sie ausgegeben haben, kommt nicht wieder, wenn Sie es einfach weiter im Schrank liegen lassen. Und der Satz, das kann ich nochmal gebrauchen, ist natürlich der schwierigste aller Sätze, weil da kann man sozusagen alles aufheben, auch den 33. Kugelschreiber, den man sicherlich dann, ja, vielleicht, wenn man uralt geworden ist, nochmal brauchen kann, wenn er da nicht schon eingetrocknet ist. Also das, Sie hören schon an dem Konjunktiv, der da drin steckt. Also wenn Sie den Platz nicht haben, all dieses Viele zu verstauen und wenn Ihnen dieses Viele, wenn es Sie bedrückt, wenn Sie das Gefühl haben, ich finde auch nichts mehr und es ist alles von allem zu viel, dann ist dieses, ich kann es nochmal gebrauchen, nicht die richtige Fährte, sondern dann ist eher die Frage des Maßes. Wie viel davon möchte ich behalten und für wie viel habe ich überhaupt Platz, um es zu verstauen?
Also weil das hat mal viel Geld gekostet, hörte ich meine Mutter sprechen in 478 Situationen dieses Lebens. Bettina, du hast noch eine harte Nuss zu knacken und da ist es das alte Motorrad von dir. Bist du da schon weiter? Und zwar alt ist jetzt nicht abwertend gemeint, das hat einfach schon, ich glaube, auch 3 Jahrzehnte mitgemacht?
Genau, es hat 3 Jahrzehnte mitgemacht und 200.000 Kilometer haben wir zusammen.
Dickes Ding, habe ich auch schon häufiger gesehen.
Dickes Ding, genau. Ja, das bleibt auch.
Gunda hat ja jetzt gerade erwähnt, Platz ist ein Kriterium, den gibt es aber.
Ja, den gibt es. Das ist eher, also ist halt ein dickes Ding, ne? Und man wird ja mit dem Alter nicht kräftiger. Also irgendwann, ich glaube mit 90 fahre ich es nicht mehr, aber bis dahin habe ich ja noch dann doch auch ein paar Jahrzehnte Zeit.
Ja, in der Tat. Weil sich wahrscheinlich viele mit diesen Fragen des Ausmistens beschäftigen, jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, haben wir noch mal ein paar konkrete Tipps von Gunda erbeten. Welche Schritte helfen mir beim Entscheiden, ob ich Dinge behalten soll oder nicht? Wie gehe ich da vor?
Ich rate dazu, Schritt für Schritt vorzugehen, also in Etappen. Was heißt das konkret? Erstens, nehmen Sie sich wirklich ausreichend Zeit. Es geht nicht so in einer halben Stunde mal eben zwischendurch, sondern vielleicht tragen Sie sich Verabredungen mit sich selber in den Kalender ein und sagen, am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr, das mache ich jetzt ein paar Mal hintereinander und dann nehme ich mir bestimmte Etappen vor. Nur mal meine Schuhe oder nur mal die Bettwäsche, das Büromaterial, mein Geschirr, meine Bücher, wobei Bücher ist immer schwierig, weil die oft sehr auch emotional gebunden sind. Also man sollte mit Dingen anfangen, die einem leicht fallen. Und dann rate ich dazu, von einer Kategorie alles mal auf einen Tisch zu räumen. Und dann sehen Sie schon, wie viel Sie wirklich von diesen Sachen haben. Und das kann oft ein heilsamer Schock sein, nämlich zu sehen, oh Gott, ich besitze tatsächlich 15 Rucksäcke oder ich besitze tatsächlich 63 Hosen oder so. Also dieser heilsame Schock kann dazu dienen, tatsächlich das Loslassen zu erleichtern.
Wir ziehen ein Fazit. Gunda Borgest macht das für uns.
Je mehr Sie loslassen, je öfter Sie sich diesem Prozess stellen, desto einfacher wird es. Es ist ein bisschen wie eine gymnastische Übung oder wie ein Vorhaben von, fange jetzt mit Yoga an und ich möchte in einem Jahr den Kopfstand können. Dann gilt es zu üben und so ist es auch mit dem Loslassen. Man kann das Loslassen tatsächlich üben.
Vielen Dank an die Aufräumexpertin Gunda Borgest. Und wenn Sie eine Frage haben, die wir hier besprechen sollten, egal aus welcher Richtung, schreiben Sie uns einfach +1@deutschlandradio.de. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Unsere +1-Reporterin Regina Voss hat sich aufgemacht, um sich für unsere Miniserie Neu in meinem Leben Geschichten von Menschen erzählen zu lassen, die einen kleinen oder großen Neustart gewagt haben. Regina wird uns jetzt von Christian in dieser letzten Folge ihrer Serie berichten.
Ja, in meinem Leben ist neu, dass ich bisher 2 Töchter und einen Sohn hatte. Und seit kurzem tatsächlich 3 Töchter habe.
Neu in meinem Leben.
Unsere große Tochter hat, nachdem wir auf einer längeren Reise waren, am Telefon uns mitgeteilt, dass sie nicht mehr der Junge ist, der sie mal war, sondern jetzt als Mädchen und als Frau weiterleben will. Wir haben beide, glaube ich, sehr verständnisvoll reagiert und fanden das erstmal total in Ordnung. Aber was das bedeutet, merkt man natürlich dann erst später. Es ist ja eine Änderung, die mit Sprache beginnt, also ein neuer Name, einen neuen Namen zu lernen von dem eigenen Kind nach so vielen Jahren. Wenn man gemeinsame Erinnerungen teilt, wenn man Fotoalben anguckt, die beschriftet sind und der alte Name ist da. Also was gilt eigentlich? Ist der alte Name? Ist es der neue Name? Noch viel schwieriger ist, wenn wir über sie sprechen, in der dritten Person, auch wirklich sie zu sagen und nicht er. Wenn ich Sachen vererbt habe, schöne Männersachen, die ich gerne früher meinem Sohn gegeben habe vielleicht, dann passt das heute nicht mehr. Das sind jetzt die Frauensachen, die gefragt sind. Das ist ein irrer Lernprozess für mich als Vater.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur plus eins. Zu Gast ist Bettina Rühl, Journalistin für Print und Hörfunk mit dem Schwerpunkt Afrika. Liebe Bettina, du bist auf so vielen unterschiedlichen Weisen quer durch Afrika gereist, hast so viel gesehen und erlebt. Hätte es nicht auch die Möglichkeit gewesen, in deinem schönen Geburtsstädtchen zu bleiben, Bad Homburg von der Höhe, wirbt mit dem Slogan Champagnerluft und Inspiration. Da könnte man sich ja auch in so ein Häuschen setzen und sagen, toll. Warum ist es bei dir anders gelaufen? Hast du das von Anfang an geplant oder hat sich das so ergeben?
Das hat sich ergeben. Also du hast ja gesagt, ich habe zu Recht gesagt, ich habe Kunstgeschichte studiert. Also ich hatte erst, wenn überhaupt, einen ganz anderen Plan. Aber es hat mich einfach immer weiter interessiert. Und ich habe es eben schon gesagt, die Freude, überrascht zu werden, die Freude, etwas Neues zu lernen, das hat mich aus Bad Homburg weggezogen.
Und wo wird das nächste Mal etwas von dir zu hören sein? Kannst du darüber schon was verraten?
Ja, im Deutschlandfunk. Ich arbeite an einer Reihe, tatsächlich im Deutschlandfunk Feature. Da geht es um den Klimawandel und was Menschen im Sahel dagegen tun. Das wird sogar ein riesiges Projekt, ist ein riesiges Projekt. 5 Folgen im Juni geht es los.
Okay, dann war es mir eine riesige Freude. Danke für deinen Besuch. Wir werden von dir hören. Alles Gute für dich. Die Journalistin Bettina Rühl war zu Gast bei Plus Eins. Danke, Bettina.
Sehr gerne. Danke dir.
Sie wissen, in jeder Woche erhalten Sie 2 verschiedene Plus Eins Podcast-Folgen. Und die 2. Folge dieser Woche spielt in der Schule. Mina kommt aus Italien. Sie studiert auf dem 2. Bildungsweg auf Lehramt. Mit Anfang 40 beginnt sie ihr Referendariat. Und dann ist sie eigentlich fröhlich, motiviert und euphorisch bei der Sache. Doch es kommt alles anders.
Ich habe mich immer so klein gefühlt und immer von oben nach unten und nie auf Augenhöhe. Wahrscheinlich lag das auch an mir, weil ich einfach so dünnhütig geworden bin und so unsicher. Immer wenn ich da rausgegangen bin, habe ich dann immer gesagt, hey, warum hast du das nicht gesagt?
Mina gerät da in eine Abwärtsspirale. Ob sie da wieder rauskommt, wie sie da wieder rauskommt, erfahren Sie in unserer 2. Plus 1 Podcast-Folge. Hören Sie uns auch gerne im Radio, jeden Sonntag zwischen 10 und 12 auf Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Lutz Dreger. Sehr schön, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie war Regina Voss, Studiotechnik Philipp Adelmann, Produktion Nikolas Hansen und Moderation Utz Dreger.